Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Marina Schweizer. Schönen guten Abend. Wolfsburg gegen den FC Bayern München. Zum Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga der Frauen sprechen wir mit der Sportdirektorin des FC Bayern München, Bianca Rech. Auch über die Frage, ob sie die Rekordzuschauerzahlen in der Champions League diese Woche als etwas Nachhaltiges einschätzt. Nach dem FIFA-Kongress in Katar schauen wir noch einmal auf die Frau, die da vor Ort gewagt hat, vor den Funktionären die Menschenrechtslage beim WM-Gastgeber anzusprechen. Wer ist Lise Klaveness? Und für die, die langsam nicht mehr nur Sport schauen, sondern auch nach 2 Jahren Pandemie wieder mehr selbst in die Gänge kommen wollen, sprechen wir mit einem Sportpsychologen darüber, was hilft, die Motivation wiederzufinden. Wolfsburgs Torhüterin Almut Schuld hat es die Wochen der Wahrheit genannt für ihr Team. Die erste Wahrheit zu dieser Woche: Wolfsburg ist in der Champions League ins Halbfinale eingezogen. Das Team des FC Bayern München ist nach tapferem Kampf im Viertelfinale ausgeschieden mit einem durch einen Corona-Ausbruch dezimierten Team. Heute sind die beiden deutschen Top-Teams in der Bundesliga aufeinander getroffen und schon das Ergebnis macht deutlich, wie da die Kräfte verteilt sind. Wolfsburg gewinnt 6:0. Burkhard Tillner.
Mit dem höchsten Saisonsieg setzten sich die Frauen des VfL Wolfsburg gegen ihren ärgsten Konkurrenten Bayern München durch. 6:0 hieß es am Ende dieser Partie vor 3000 Zuschauern. Die Münchnerinnen, arg durch Ausfälle geschwächt, hatten dem druckvollen Spiel der Heimelf zu wenig entgegenzusetzen. Schon zur Pause führten die Wolfsburgerinnen mit 3:0 dank der Treffer von Huth, Wedemeyer und Wasmuth. Nach dem Wechsel kein anderes Bild. München versuchte viel, Wolfsburg traf. Popp, Oberdorf und Pajor machten das 6:0 klar. Damit dürfte eine Vorentscheidung im Meisterschaftskampf gefallen sein, obwohl die Spielerinnen aus Wolfsburg um Svenja Huth noch nichts davon hören wollen.
Nein, das auf keinen Fall. Natürlich war das heute schon ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Aber wir haben noch 3 auch wichtige Spiele vor uns. Und wir werden keinen Gegner unterschätzen, sondern wir werden das, so wie wir es in der ganzen Saison auch schon gemacht haben, von der ersten Sekunde bis zur letzten Gas geben. Wir wollen 3 Punkte auch in den letzten 3 Spielen einfahren, um dann uns natürlich am Ende so richtig zu belohnen.
Mit der nächsten Meisterschaft, die mit diesem klaren Erfolg den Grün-Weißen kaum noch zu nehmen sein dürfte.
Und für die Bayern-Spielerin war es eine ganz extreme Woche. 7 Corona-Infektionen im Team Anfang der Woche und das in diesen wichtigen Tagen, in denen zudem so viel Aufmerksamkeit auf dem Frauenfußball lag. Denn in der Champions League waren so viele Fans wie selten in den Stadien quer durch Europa. In Barcelona war sogar ein Rekord dabei. Über die Frage, was die Aufmerksamkeit jetzt langfristig bringen kann, habe ich vor dem Topspiel heute mit der Sportdirektorin der FC Bayern Frauen sprechen können. Bianca Rech ist nämlich jetzt gerade auf der Rückreise aus Wolfsburg. Sie hat uns am Freitag als erstes einmal teilhaben lassen an den Sorgen, die die Bayern Frauen in dieser Woche der Wahrheit mit ihrem Corona-Ausbruch umgetrieben haben.
Ja, also die Woche hat natürlich schon sehr aufregend angefangen. Uns sind eigentlich schon nach dem Champions-League-Spiel in der Allianz Arena Tage danach Spielerinnen weggebrochen und hat sich dann mit in die neue Woche gezogen, sodass der Kader auch immer jeden Tag kleiner wurde und wir nach Paris natürlich schon auch mit einem sehr, sehr kleinen Kader reisen mussten und somit alle Kräfte, die wir dann hatten, auch dort bündeln mussten. Die Situation hat sich nicht bedeutend zum Besseren verändert, aber wir werden natürlich trotzdem auf positive Erlebnisse natürlich hoffen.
Hat nicht eigentlich die Tatsache, dass Sie trotz dieser Ausfälle in die Verlängerung gegangen sind im Champions League Viertelfinalrückspiele gegen keine geringere Mannschaft als Paris und dass Sie dann wirklich nur haarscharf das Halbfinale verpasst haben? Das wäre ja das 3. innerhalb von 4 Jahren gewesen. Hat die Tatsache nicht gezeigt, dass die Bayern-Frauen ganz weit oben stehen, gerade in Europa?
Ja, definitiv. Also ich glaube, wenn man sich jetzt mal anschaut, den Spielverlauf über beide Spiele, hätten wir durchaus einen Halbfinaleinzug verdient gehabt. Aber uns hat auch immer wieder in den letzten Jahren eben das letzte Glück oder auch der letzte Mut oder hat uns halt vielleicht auch gefehlt, dann die Entscheidungen dann auch immer für uns zu entscheiden und dementsprechend, wir gehören natürlich zu den Top-Mannschaften Europas und wenn man sich das jetzt ansieht, gerade in diesem Jahr mit unserem Spiel gegen Paris, wäre es sicherlich verdient gewesen, mit Wolfsburg gemeinsam ins Halbfinale einzuziehen und dann hätten wir schon in dem deutschen Fußball auch wieder ein sehr, sehr großes Ausrufezeichen gesetzt.
Wäre das auch ein Bild, das irgendwie zeigt, dass sich strukturell was verbessert hat? Oder würden Sie sagen, ist eigentlich konstant geblieben?
Das ist durchaus konstant geblieben. Natürlich haben wir uns alle auch weiterentwickelt, so wie die Liga natürlich auch sich weiterentwickelt. Es redet nur natürlich immer nur jeder über England, wie toll der Fußball da drüben ist. Aber wenn man sich jetzt einfach mal die letzten Jahre anschaut, dann ist es schon so, oder auch jetzt gerade in diesem Jahr, wer dann im Halbfinale auch beispielsweise in einer Champions League steht oder auch unter den letzten acht, da sind halt meistens nicht viele englische Mannschaften vertreten.
England hat sehr viel reingebuttert in die Liga. Es gibt einen neuen Fernsehvertrag, wird von vielen auch als die mehr oder weniger einzige richtige Profiliga im Frauenfußball in Europa bezeichnet. Schauen Sie trotzdem manchmal neidisch darüber?
Neidisch würde ich nicht sagen. Es ist einfach so, es zeigt mir immer wieder auf, welche Baustellen wir, ich sag mal, auch dann in Deutschland haben.
Und zwar?
Dringendst beheben müssen. Da geht es einfach darum, dass wir den Spielerinnen, und das gilt jetzt nicht nur für den FC Bayern oder den VfL Wolfsburg oder auch andere Vereine, sondern es geht darum, dass wir den Spielerinnen die professionellen Rahmenbedingungen bieten können. Und das heißt, dass Spielerinnen sich zu 100% auf den Fußball konzentrieren können und nicht nebenbei noch 40 Stunden arbeiten müssen. Das muss gewährleistet sein, dass man halt eben mit dem, was man tut, genügend verdient. Darüber hinaus müssen es die Vereine schaffen, diesen Spielerinnen auch die Rahmenbedingungen in Bezug auf Infrastruktur zu geben. Das heißt eine professionelle medizinische Betreuung, das heißt Trainingsplätze. Da sehe ich im Moment immer noch die größten Baustellen. Also ist meiner Meinung nach auch der DFB gefragt, auch eben den Druck zu erhöhen, auch auf die Vereine zu erhöhen, aber auch wir den Druck auf den DFB erhöhen, dass er eben in der Lage sein muss, auch natürlich im Bereich ja, neue TV-Verträge etc. und den Frauenfußball, so wie er ist, einfach besser aufzustellen.
Also der DFB verhandelt dazu schlecht?
Zu schlecht weiß ich nicht, aber es ist so, dass es besser verhandelt werden muss, als es bisher der Fall ist.
Jetzt sind Sie ja nun mal Sportdirektorin eines der größten Vereine in Deutschland. Deswegen muss ich Sie jetzt ja erstmal hier im Interview befragen, auch zur Verantwortung des FC Bayern. Also wenn zum Beispiel auch die Bundestrainerin sagt, Martina Voss-Tecklenburg, bevor wir über Equal Pay sprechen, müssen wir auch schon über Equal Play sprechen. Das ist das, was Sie strukturell gerade genannt haben, dass da noch einiges besser werden muss. Also ja, vielleicht auch schon in der Nachwuchsarbeit. Ich meine, Sie können ja eigentlich von den Strukturen, die es im Männerfußball gibt, profitieren.
Also profitieren tun wir durchaus, weil wir einfach der FC Bayern sind. Das ist natürlich klar. Aber wir nutzen Synergie. Das ist wichtig. Aber wir beim FC Bayern haben sehr gute Strukturen, die es natürlich immer auch zu verbessern gibt und gilt. Aber grundsätzlich sind wir beim FC Bayern sehr gut aufgestellt.
Das heißt, Sie würden sich jetzt den Vorwurf nicht gefallen lassen, dass man auch beim FC Bayern da noch was besser machen kann?
Nicht in dem Fall, nein.
Lassen Sie uns mal strukturell drauf schauen, dass ja diese Woche auch etwas ganz Besonderes passiert ist für den Frauenfußball. Die spanische Sportzeitung Marca hat zum Beispiel geschrieben, dass der Mittwoch ein Festtag für den Frauenfußball war. Der Grund war, dass es einen ZuschauerInnen-Rekord gegeben hat. Im Camp Nou-Stadion 91.553 Zuschauerinnen und Zuschauer waren da. Ist das, was die Wahrnehmung des Frauenfußballs angeht, wirklich ein Meilenstein oder doch ein Leuchtturm, dessen Licht dann relativ schnell wieder erlischt?
Nein, die Entwicklung zeigt es durchaus, dass wir ja einfach auf einem sehr guten Weg sind. Ich sage jetzt nicht nur das Spiel im Camp Nou mit über 90.000 Zuschauern, sondern generell die Spiele, die jetzt auch in der K.O.-Phase der Champions League gelaufen sind, mit Zuschauern, wie wir auch in der Allianz Arena mit 13.000, Wolfsburg mit 11.000, in Paris am Mittwoch mit 6.000, 27.000 in großen Stadien. Das hat unheimlich viel Aufmerksamkeit gebracht. Es waren auch nicht nur volle Stadien, sondern es wurde auch überragender Fußball gespielt. Und ja, es gab viele, die vorher vielleicht überhaupt nichts mit dem Frauenfußball zu tun gehabt haben und sich die Spiele angeschaut haben und begeistert waren. Und ich glaube, das ist eben der richtige Schritt. Und das sind, ich sag mal, die nötigen Schritte, die wir benötigen, um halt auch diese Aufmerksamkeit auch zu bekommen.
Es ist ja aber auch so, dass in Spanien zum Beispiel ein ganz schöner Aufwand betrieben worden ist, um die Arena voll zu kriegen. Also es gab sehr günstige Ticketpreise zum Beispiel, sehr gezielte Marketingkampagnen. Ja. Bedeutet das, man muss noch sehr locken?
Ja, also natürlich muss man locken, aber was ich wichtig finde, ist, dass man eben den Frauenfußball nicht zu einem ja, günstigen Preis abgibt. Das sollte eben nicht das Ziel sein, weil ich sage immer so schön, ins Kino geht man ja auch und bezahlt 12 Euro. Dann bin ich der Meinung, dann muss man auch im Frauenfußball in der Lage sein, auch für ein Spiel, ich sag mal, 10, 15 Euro zu nehmen. Wenn ich jetzt so Tickets für 3 Euro verscherbe, ist das nicht das Ziel. Und das kann auch nicht unser Ziel sein.
Sie haben ja gegenüber der Süddeutschen Zeitung gesagt, dass es auch eine Haltungsfrage sei, dass zum Beispiel die Bayern-Frauen dann in der Allianz Arena spielen. Ist das aus Ihrer Sicht wichtig, dass praktisch diese Entscheidungen kommen, damit auch die Haltungsfrage dann von der Gesellschaft aus irgendwann beantwortet wird?
Also es ist ein wichtiger Schritt gewesen, den wir uns auch erhofft haben, dass wir ihn auch umsetzen konnten. Der Verein hat da sehr viel getan, das auch möglich zu machen. Und auch wir mit diesem Spiel haben viele Leute begeistert, die vielleicht vorher nicht so begeistert waren. Und das hilft uns einfach in der Zukunft, wenn es eben auch wieder um die Frage geht, das Spiel auch in der Arena stattfinden. Ich glaube, da ist es schon so, dass man jetzt auch offene Türen einrennt und nicht geschlossene. Und das ist sicherlich der richtige Schritt gewesen.
Also Sie haben Anzeichen dafür bei Ihnen im Verein vernommen, dass das jetzt nicht das einzige Mal gewesen ist.
Das ist so, ja.
Sagt Bianca Rech, ehemalige deutsche Nationalspielerin und heute Sportdirektorin des FC Bayern München. Und vom VfL Wolfsburg waren auch die Männer in der ersten Liga dran heute. Und ihr Tag lief nicht so gut wie der der Frauen. Gegen den abstiegsbedrohten FC Augsburg gab es eine deutliche Niederlage. Taufik Khalil.
Der FCA schon nach 53 Sekunden durch Jago in Führung. Doch Wolfsburg fällt in Halbzeit 1 wenig ein und in der zweiten trotz deutlichem Plus beim Ballbesitz noch weniger. Dementsprechend frustriert auch die Reaktion von Lukas Metscher nach dem Abpfiff.
Nach ein paar Minuten so ein Tor zu kassieren ist immer bitter, aber wir hätten die Chancen, uns da rauskämpfen zu können und wir hätten das Spiel auch gewinnen können, aber zu viele Fehler und insgesamt nicht sehr gut.
Ganz anders die Schwaben, die in der zweiten Hälfte klar dominieren, beste Chancen vergeben und dann durch Niederlechner und Petersen alles klar machen. Keine Selbstverständlichkeit in einem Spiel, in dem Trainer Markus Weinzierl auf seinen besten Angreifer Gregoritsch wegen Corona verzichten musste.
Ja, ich glaube schon, dass wir heute ein gutes Spiel gemacht haben, verdient gewonnen haben. In Führung gehen mit dem Supertor von Iago und zweite Hälfte dann das zweite und dritte dann draufsetzen können. So dürfen wir weitermachen. Wir haben aber nur 2 Tage Zeit. Dann kommt das nächste Spiel und da wollen wir anknüpfen.
Das ist im Nachholspiel daheim dann gegen Mainz. Doch so oder so, dieser Abstiegskampf bleibt ein Ritt auf der Rasierklinge.
Und das Abendspiel Gladbach gegen Mainz ist in den letzten Zügen. Es steht 1:1 und den Spielbericht hören Sie natürlich gleich auch hier. Eine Sache vom Spieltag gestern, die wird auch heute noch heftig diskutiert. Nach dem Wechselfehler des FC Bayern prüfen die Verantwortlichen vom Gegner SC Freiburg noch einen Einspruch. Über die Chancen eines solchen Einspruchs hat sich in der Sendung Doppelpass DFB-Schiedsrichterchef Lutz Michael Fröhlich geäußert.
Aus unserer Sicht ist festzuhalten, dass ein Spieler zu viel in dem Moment auf dem Spielfeld war von einer Mannschaft, was regeltechnisch jetzt erstmal auf dem Spielfeld so gelöst wurde, dass dann der Spieler runterging und ja, die Spielfortsetzung nicht optimal war, nicht ganz regelkonform war. Aber die Spielfortsetzung hat letztendlich keine Auswirkung gehabt auf den Ablauf des Spiels. Inwieweit man jetzt diese sportjuristische Formalie nutzt oder strapaziert, um in einen Protest zu gehen und wie man es dann auch auslegt, das ist eine Sache, da würde ich sagen, Juristen sind da am Werk und nicht die Schiedsrichter.
Ein Protest der Freiburger müsste bis Montagnachmittag eingelegt werden und sollten die Freiburger davon absehen, dann wird wohl auch der Deutsche Fußballbund nicht tätig werden. In der zweiten Liga ist Werder Bremen zwar Tabellenführer, hat aber heute in der Partie gegen Sandhausen Punkte liegen lassen. Vom 1:1 Matthias Arjens.
Das Remis gegen den SV Sandhausen. Aus Bremer Sicht war es ein kleiner Dämpfer im Kampf um den Aufstieg ins Fußball-Oberhaus. Über die gesamte Spielzeit war Werder die bessere Mannschaft, hatte mehr Ballbesitz und hatte durchaus ausreichend Torchancen, um dieses Spiel sicher zu gewinnen. Und doch kam es anders. Mit dem ersten und tatsächlich einzigen Torschuss der Partie erzielte Pascal Testroth Mitte der zweiten Halbzeit die völlig überraschende Führung für den SV Sandhausen. Werder danach mit dem Mute der Verzweiflung und mit Top-Torjäger Marvin Ducksch. Nach schöner Vorarbeit von Romano Schmid erzielte er immerhin noch den 1:1 Ausgleich.
Nach oben schielen kann bei der aktuellen Tabellenlage auch der FC Heidenheim, ganz besonders nach dem Sieg gegen den direkten Konkurrenten aus Nürnberg. Ein 3:1 heute für die Heidenheimer, das Patrick Schmid gesehen hat.
Der erste FC Heidenheim bleibt im Aufstiegskampf. Die Gründe dafür sind schnell gefunden. Stabilität in der Defensive und Effizienz in der Offensive. Der erste FC Nürnberg hatte zwar mehr vom Spiel, die Tore schossen aber die Heidenheimer. Tim Kleindienst mit der frühen Führung in der dritten Minute. Danach drückte der FCN, der FCH aber traf. Maurice Malone, 36. Minute. Im zweiten Durchgang passierte lange nichts, ehe Tim Kleindienst 6 Minuten vor Schluss mit seinem zweiten Treffer das Spiel entscheiden konnte. Das Gegentor in der 88. Minute fiel nicht mehr ins Gewicht. Heidenheim schlägt Nürnberg verdient, aber etwas zu hoch mit 3:1.
Auf dem Papier dagegen sehr ausgeglichen die Begegnung zwischen dem Karlsruher SC und Fortuna Düsseldorf. Ein 2:2. Stefan Kerstold.
Nach einer selten zweitligareifen Leistung in Hälfte 1 lag der KSC zur Pause mit 0:2 hinten. Daniel Ginzek und der Ex-Karlsruher Ruven Hennings die Torschützen für die Fortuna. Der erste Karlsruher Treffer fiel aber nach einem Fehler der Fortuna. Nach Foul von De Vries an Goller verwandelte Marvin Wanicek den fälligen Strafstoß sicher zum 1:2. Mit dem schönsten Treffer des Tages, Philipp Hofmann traf mit seinem 16. Saisontor aus 17 Metern genau in den Winkel, schaffte der KSC 8 Minuten vor dem Ende noch den letztlich verdienten Ausgleich.
Und jetzt liegt uns der Spielbericht vom Abendspiel in der Fußball-Bundesliga vor. Gladbach gegen Mainz, der Reporter ist Armin Lehmann.
Ein Fußballspiel hat 2 Halbzeiten, das ist eine alte Weisheit. Aber diesmal wurde es im Gladbacher Borussia-Park sehr deutlich noch einmal untermauert. Erste Halbzeit ging relativ klar an Borussia Mönchengladbach. Die führten verdient durch ein schönes Tor von Embolo in der 33. Minute. Mit 1:0. Dann Seitenwechsel, Pause und danach spielte nur noch Mainz 05, hatte Riesenchancen. Ein überragender Jan Sommer in Gladbacher Tor verhinderte das Schlimmeres. Einmal war auch Sommer dann chancenlos. Onisivo in der 73. Minute schoss den mehr als verdienten Ausgleich für Mainz 05, die sich am Ende ärgerten, dass sie dieses Spiel nicht noch gewonnen haben.
Und jetzt sind wir bei einer Frau, die diese Woche das hier gefordert hat.
FIFA must act as a role model.
Die FIFA als Vorbild, das ist vermutlich nicht das Erste, was den meisten Menschen in den Sinn kommt, wenn sie an den Fußball-Weltverband denken. Genau das wünscht sich aber die Frau, die diese Woche auf dem FIFA-Kongress in Katar einem Weltpublikum aufgefallen ist, weil sie mit einer vielbeachteten Rede die übliche Selbstbeweihräucherung der Funktionäre gestört hat. Lise Klaveness, Präsidentin des norwegischen Fußballverbandes, sie hat von der FIFA grundlegende Veränderungen gefordert und das so offen, wie das sonst niemand auf solchen Veranstaltungen tut. Darüber habe ich mit meiner Kollegin Jana Sinram gesprochen. Sie verfolgt die Karriere von Lise Klaveness im norwegischen Fußball schon einige Jahre. Und Jana Sinram hat als erstes erklärt, was genau an dieser Rede so bemerkenswert war.
Die Direktheit und Deutlichkeit, mit der Lise Klaveness die FIFA und deren Entscheidungen kritisiert hat. Sie hat auf der ganz großen Bühne vor FIFA-Boss Gianni Infantino und allen anderen Funktionären gesprochen, noch dazu im Gastgeberland der WM. Und sie hat ziemlich ausgeholt und nochmal ganz deutlich die Vergabe der WM nach Russland und Katar als inakzeptabel bezeichnet.
In 2010 World Cups were awarded by FIFA in unacceptable ways with unacceptable consequences. Human rights, equality, democracy, the core interests of football were not in the starting 11.
Also Menschenrechte, Gleichberechtigung und Demokratie hätten erst viele Jahre später in der Startelf gestanden, sagt Klaveness da. Soll heißen, im Fall von Katar war die Verletzung dieser Grundrechte kein Hindernis für die WM-Vergabe. Dabei seien eben diese Grundrechte Kerninteressen des Fußballs. Klaveness kritisiert, dass die FIFA sich erst nach ihrer Entscheidung mit diesen Themen befasst hat. Das sei zwar ein wichtiger Schritt, meint sie, es bleibt aber aus ihrer Sicht ein weiter Weg.
Was müsste denn aus Sicht von Lise Klaveness passieren auf diesem Weg?
Ganz konkret hat sie gefordert, dass die Familien der Gastarbeiter, die auf den WM-Baustellen in Katar ums Leben gekommen sind, versorgt werden. Sie hat betont, dass in Zukunft kein Land mehr WM-Gastgeber sein darf, das nicht auch Frauenturniere ausrichten und die Sicherheit von LGBTQ-Personen gewährleisten kann. Und Klaveness hat von der FIFA verlangt, Probleme aktiv anzugehen, anstatt nur zu reagieren. Als Beispiel hat sie den russischen Krieg in der Ukraine genannt. Da sagt sie, ein früherer WM-Gastgeber hat ein anderes FIFA-Mitgliedsland angegriffen. Der Weltverband habe aber viel zu zögerlich und erst auf internationalen Druck gehandelt.
Initially, FIFA hesitated. International pressure forced real action. FIFA must lead.
Lassen Sie uns mal über den Hintergrund von Lise Klaveness sprechen. Wer ist diese Frau, die da so klare Forderungen an die FIFA stellt?
Sie ist erst Anfang März zur Präsidentin des norwegischen Fußballverbandes gewählt worden, als erste Frau in diesem Amt. Lise Klaveness ist im norwegischen Fußball aber keine Unbekannte, im Gegenteil. Sie war selbst fast 15 Jahre Profifußballerin und hat sehr erfolgreich in der norwegischen Nationalmannschaft der Frauen gespielt. Nebenbei hat sie Jura studiert und später als Richterin und dann bei der norwegischen Zentralbank gearbeitet. Sie war Fußballkommentatorin für den norwegischen Rundfunk, für den hat sie unter anderem die Herren-WM 2018 in Russland kommentiert. Und in den letzten 4 Jahren war sie beim norwegischen Verband Direktorin für Profifußball und damit zuständig für die Nationalteams der Frauen und der Männer.
Klingt nach einer langen Karriere.
Ist es auch. Klaveness ist aber erst 40 Jahre alt. Und dass sie in Katar so explizit LGBTQ-Rechte angesprochen hat, ist auch kein Zufall. Sie selbst ist mit einer Frau verheiratet, einer anderen ehemaligen Nationalspielerin. Die beiden haben 3 kleine Kinder. Mit ihrer Beziehung geht Klaveness schon immer offen um. Sie hat aber kurz vor der Rede in Katar in einem Interview mit dem norwegischen Sender TV2 diese Beziehung nochmal thematisiert. Man habe zusammen mit dem norwegischen Außenministerium prüfen müssen, ob sie überhaupt ohne Sicherheitsrisiko nach Katar reisen könne, denn dort steht Homosexualität per Gesetz unter Strafe. Also zusammenfassend kann man sagen, Klaveness ist der komplette Gegenentwurf zu den meisten männlichen Fußballfunktionären. Eine verhältnismäßig junge, kompetente, queere Frau, die, wie wir jetzt wissen, Konfrontation nicht scheut. Damit passt sie aber genau zu den Werten, für die Norwegen und auch der norwegische Fußballverband stehen wollen. Frauenrechte, Gleichberechtigung und Menschenrechte.
In Norwegen ist ja vergangenes Jahr sogar ein Boykott der WM-Endrunde in Katar diskutiert worden. Letztlich ist aber nichts draus geworden. Warum hat man sich denn dagegen entschieden?
Diese Initiative kam damals von Fanverbänden und von mehreren großen Profiklubs in Norwegen. Der Verband der NFF war immer dagegen und der Vorschlag wurde auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ziemlich deutlich abgelehnt. Kurz danach ist Norwegen in der Qualifikation ausgeschieden, also sportlich hätten die Norweger sowieso wenig zu verlieren gehabt. Ein Boykott ging der Verbandsführung trotzdem zu weit, aber man kann sagen, am Ende hat dessen Ablehnung überhaupt erst zu Lise Klaveness außergewöhnlicher Rede vor der FIFA geführt, denn auch das hat der NFF da auf der genannten Vollversammlung damals beschlossen, wenn es schon keinen Boykott gibt, dann wenigstens sehr deutliche Kritik und Druck auf das WM-Gastgeberland. Damit wollte der Verband den Forderungen der Fans nach Veränderungen im Fußball Rechnung tragen.
Und wie ist denn Klaveness Rede bei den Fans und in Norwegen ganz allgemein angekommen?
Sehr, sehr gut. Der Sprecher des Fan-Dachverbands Norsk Supporter Allianse hat getwittert, der norwegische Verband steche dadurch hervor als eine der progressivsten Stimmen in einer verfaulten FIFA. Damit sei der Fußball zwar noch nicht gerettet, aber die Rede sei ein guter Anfang. Und auch die norwegischen Medien feiern die neue Fußballverbandspräsidentin. Der Kommentator des öffentlich-rechtlichen Senders NRK vergleicht Klaveness Rede sogar mit der berühmten I have a dream Rede des US-Bürgerrechtlers Martin Luther King. Er fragt, ob man in Katar vielleicht sogar die nächste FIFA-Präsidentin habe sprechen hören. Wahrscheinlich nicht, beantwortet er die Frage gleich selbst. Aber Lise Klaveness habe gezeigt, dass man träumen dürfe, selbst wenn es um die FIFA gehe. Also Norwegen gefällt sich in der Rolle des Kämpfers für eine gerechtere Fußballwelt ganz gut.
Das waren Informationen von Jana Sinram über den Auftritt der norwegischen Fußballpräsidentin beim FIFA-Kongress in Katar. Und von der obersten Fußballebene, dem Weltverband FIFA, gehen wir jetzt in die Hamburger Oberliga. Wir sind da wegen Dennis Schurmann. Er hat da in Hamburg diese Woche sein erstes Spiel als Schiedsrichter gepfiffen. Dabei ist Dennis Schurmann mit seiner Familie gerade erst aus der Ukraine nach Hamburg geflüchtet. Mats Nicholson war bei seinem Debüt dabei.
Das Flutlicht schimmert, 100 Zuschauer frieren und die Spieler von Concordia Hamburg freuen sich über ihren Heimsieg. Der Mann, der das Oberligaspiel abpfiff, steht im Mittelkreis, in dem mit weißen Linien das Friedenszeichen abgebildet ist. Dennis Schurmann klatscht mit den Spielern ab.
Man merkt auch, dass er höherklassig schon gepfiffen hat. Das sind ganz kurze Ansagen. Ist schon klasse da.
Der war die Ruhe weg, der hatte sehr, sehr entspannte Bewegungen, hat einen sofort runtergeholt, hat ein bisschen mehr laufen lassen, war schon beeindruckend. Also ich fand es richtig gut.
Fazit des Spiels, 3 gelbe Karten und hohe Akzeptanz bei den Hamburger Amateurfußballern. Kurz nach dem Abpfiff kommt Dennis Schurmann ins Vereinsheim. In einer Trainingsjacke mit dem Logo des Deutschen Fußballbundes. Hamburgs Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich hat ihm die Klamotten besorgt. Für Schurmann ist der Hamburger Oberliga-Fußball Ablenkung.
At least two hours I'm not thinking about the war, about my country, and I'm only thinking about the game.
Zwei Stunden lang nicht an den Krieg in der Heimat denken, sondern nur an das Spiel. Dennis Schurmann ist 35 Jahre alt. Er erzählt ganz ruhig von seiner Flucht. Aus der Nähe von Kiew ging es über Polen nach Hamburg. Er berichtet von der Hamburger Familie, die ihn mit seiner Frau und dem Sohn aufnahm. Jeden Tag spricht Schurmann mit seiner Mutter und seinem Bruder in der Heimat. Schurmann floh auch, weil sein Sohn krank ist und besondere medizinische Hilfe braucht. Die bekommt er jetzt in Deutschland.
We'll try with my wife to learn German language. We want to maybe to find some work here. And we want that my son go to the kindergarten.
Deutsch lernen, arbeiten und einen Kindergartenplatz für den 5-jährigen Sohn finden. Das sind die nächsten Ziele. In der Nähe von Kiew hatte sich Dennis Schurmann mit seinem Bruder einen Lieferservice aufgebaut. Nebenbei die internationale Schiedsrichterkarriere gestartet. Bis vor ein paar Wochen war alles in Ordnung. Jetzt ist alles anders. Immerhin gibt es die Ablenkung auf dem Fußballplatz.
Also erstmal finde ich das eine tolle Sache, dass so ein Schiedsrichter hier bei uns auch im Amateurbereich dann pfeifen kann und das auch tut.
Auf jeden Fall war das vor dem Anpfiff auch bei uns in der Kabine Thema und haben kurz drüber gesprochen.
Eigentlich ging es mir darum, Jungs, heute nur auf Englisch, ne, weil Schiri kommt aus der Ukraine. Von da eigentlich gar kein Thema, die meisten können Englisch.
Der ukrainische Schiedsrichter wird weitere Partien in Deutschland leiten. Wie viele, weiß niemand. Wenn der Krieg zu Ende ist, will Dennis Schurmann mit seiner Familie sofort zurück in die Heimat.
Und im Deutschlandfunk Sportgespräch geht es heute auch um Ukrainerinnen und Ukrainer in deutschen Sportvereinen. Wir diskutieren eine halbe Stunde lang darüber, wo der Sport wirklich helfen kann und wo er möglicherweise überfordert ist. Mit der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung und mit Thomas Geis vom Hessischen Fußballverband, der selbst schon über viele Jahre hinweg mehrere Projekte für Geflüchtete in Sportvereinen umsetzt.
Wir sagen ja immer, Sport ist der Integrationsmotor bei uns in Deutschland. Und das ist aus meiner Sicht auch so. Und vor allem auch über Begegnungen. Und natürlich sollten die Mannschaften und die Teams dann auch so offen sein, dass man in Kontakt miteinander kommt. Und der Sport hilft ja auch, auf Augenhöhe Begegnungen zu schaffen, unabhängig von Herkunft oder sozialem Status. Und deshalb ist es mir auch so wichtig, dass wir da auch mehr investieren.
Herr Geis, Sie haben damals auch 2015, 16 die Erfahrung gemacht, eben mit reinen geflüchteten Teams. Gab es da aus Ihrer Sicht auch Vorteile?
Ja, gibt es auch. Die reinen geflüchteten Teams wollen nicht unbedingt oder wollten damals nicht unbedingt im Spielbetrieb teilnehmen. Aber der Regelbetrieb hätte es gern gesehen, wenn Spiele in die Mannschaft reingehen. Wir reden aber hier rein vom Fußball. Am Anfang ist es jetzt erstmal wichtig, wenn Menschen kommen, dass sie erstmal untereinander auch vernetzt werden. Beide gleiche Leidensgeschichten austauschen miteinander, dass sie sich gut austauschen können. Die Empathie, die wir hier aufbringen können, ist zwar eine Geschichte, aber das Erlebte, das muss erstmal untereinander auch verlebt werden können. Und wir dürfen nicht gleich uns auf Leute stürzen, wir wollen euch jetzt integrieren. Und daher denke ich, die gleiche Gruppen am Anfang ist gut, dass Menschen auch gut austauschen können. Die Vermischung ist immer noch besser, wenn dann Menschen aufeinander zugehen können und voneinander lernen können, weil es entsteht was Neues. Integration heißt ja, dass A und B zusammenkommen und was C entsteht. Das ist eine Bereicherung für die ganze Gesellschaft. Wir sind bunt und da sollten wir auch so vorgehen. Und ich glaube, wir wünschen uns alle hier im Sportbereich, dass Politik uns bitte nicht wieder die Hallen wegnimmt. Das ist so eine Geschichte, da bin ich immer ganz kribbelig. Das heißt ja, es kommen Menschen nach Deutschland, es wird jetzt wieder so werden wie 2015, 16 und plötzlich sind die Hallen wieder zu. Wiesbaden hat sich schon verweigert, dass sie keine Turnhallen zur Verfügung stellen wollen. Fußball kann man draußen spielen, das stimmt schon, ja. Aber es werden jetzt Sportarten auch gebraucht, die nicht nur auf junge Männer abgezielt sind. Auch Cricket kann man draußen spielen. Aber Judokas und auch Turnen und Tanzen, das geht eben nur in Hallen. Und wenn die uns zugemacht werden, da wünschen wir uns natürlich von Politik, dass sie möglichst sensibel mit uns vorgeht und nicht sagt, so wird's gemacht, sondern dass wir von Anfang an in den Dialog reingehen. Die Sportkreise sind gut organisiert mit den kommunalen Kreisen und die Länder sind mit den Fachverbänden auch gut organisiert. Dass der Sport als Integrationsmotor gern zur Verfügung steht, ohne Frage. Aber bitte von Anfang an ins Gespräch kommen und nicht erst, wenn es heißt, so, jetzt haben wir die ersten drei Schritte gemacht und wir haben euch die Möglichkeit eigentlich genommen.
Das ganze Gespräch mit Rim Alabali Radovan und Thomas Geis gibt es heute Abend um 23.30 Uhr hier im Programm zu hören oder als Podcast. In der Handball-Bundesliga war heute der Tag für den Mittelbau der Tabelle und die Abstiegskandidaten. Der Tabellenletzte aus Lübbecke unterlag klar der MT Melsungen mit 23:31. Ähnlich deutlich fiel die Niederlage für den Handballsportverein Hamburg gegen Leipzig aus. Jan Möller.
Nach 10 Minuten lag Leipzig schon mit 6:1 vorn. Hamburg ohne Ideen gegen die kantige Abwehr der Gäste, die ihrerseits ganz konsequent ihre Chancen nutzten. Und so stand es schon zur Pause. 19:12 für Leipzig. In der zweiten Hälfte Hamburg dann etwas besser im Spiel. Aber wenn mal was gelang, dann hatte Leipzig immer eine Antwort. Und so war es am Ende eine klare Sache. 24:33 aus Sicht des HSV Hamburg. In der Tabelle sind die Hamburger weiter Zwölfter. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt aber immer noch 9 Punkte. Leipzig verbessert sich auf Rang 7 und ist weiter gut dabei im Rennen um die Europapokalplätze.
Leipzig verdrängt in der Tabelle frisch auf Göppingen. Die Göppinger verlieren nämlich knapp gegen Balingen-Weilstedt mit 27:28. Für die Balinger ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf. Minden gewinnt in Lemgo mit 32:20. Beim Begriff Klassiker horchen Radsportfans im Frühjahr auf. Das sind die traditionellen Rennen, die im Profiradsport prestigeträchtig sind und gleich einmal zeigen, wer diese Saison wie drauf ist. Die Flandern-Rundfahrt, die heute stattfand, gehört dazu. Der Niederländer Mathieu van der Poel darf sich nach einem knappen Zweikampf zum Schluss Sieger nennen. Thomas Bramel.
12 deutsche Fahrer waren am Start. Einer davon Max Kanter aus Cottbus, lange in der neunköpfigen Ausreißergruppe, die weit über 200 Kilometer das Rennen prägte. 55 Kilometer vor Schluss forcierte der Tour de France-Sieger Tadej Pogacar an einem der 18 steilen Anstiege der Oude Quaremont das Tempo. Von da an machten die Favoriten das Rennen unter sich aus. Der 23-jährige Slowene fuhr in der Folge ein Ausscheidungsrennen, versuchte die Konkurrenten nach und nach abzuschütteln. Nur einer schaffte es dran zu bleiben, der Niederländer Mathieu van der Poel. Der 27-jährige, zuletzt Sieger der Twaas door Vlaanderen, stieg erst vor wenigen Wochen nach einer langen, intensiven Trainingsphase wieder ins Renngeschehen ein, präsentierte sich aber in perfekter Frühform. Mathieu van der Poel taktierte auf den letzten Metern, zwei Fahrer kamen noch heran, aber er selbst bewies dabei die höchste Endschnelligkeit. Sieger der Flandern-Rundfahrt 2022 Mathieu van der Poel vor seinem Landsmann Dylan van Baarle und Valentin Madouas aus Frankreich. Für Tadej Pogacar bleibt nur Rang 4.
In der öffentlichen Wahrnehmung bewegen sich manche Profiligen in Deutschland unterhalb des Radars. Dazu gehört sicher auch die Bundesliga im Frauenvolleyball. Dabei hat sich die Sportart in den vergangenen Jahren ganz schön weiterentwickelt. In keiner anderen Frauenliga kommen in Deutschland so viele Fans in die Arenen wie im Volleyball. Übermorgen beginnen die Playoffs zur Meisterschaft. Die Meisterteams der letzten 10 Jahre kommen aus Stuttgart, Dresden und Schwerin. Aber still und leise hat sich mittlerweile auch der SC Potsdam oben etabliert. Wolf-Sören Treusch hat den Club besucht.
Okay, ready?
Wir sind Potsdam!
Locker machen fürs Saisonfinale. Die 14 Volleyballerinnen des SC Potsdam spielen Queen of Court. 2 gegen 2. Wer den Ballwechsel gewinnt, bleibt auf dem Feld und spielt gegen ein neues Pärchen. Die Stimmung im Training ist heiter, aber auch konzentriert. Allen ist bewusst, der Kampf um die deutsche Meisterschaft geht in die entscheidende Phase. Kapitänin Laura Emons ist zuversichtlich.
Ja, es war so ein bisschen up and down. Wir haben super gut angefangen. Dann kam eine ganz schwierige Phase im Dezember, wo wir, glaube ich, 5 Spiele hintereinander verloren haben. Dann haben wir langsam wieder den Weg gefunden und ja, wir sind jetzt wieder back on track, würde ich sagen.
In den vergangenen 10 Spielen nur einmal verloren und das zu einem Zeitpunkt, als es viele Corona-Fälle im Team gab. Vor einer Woche den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer und Pokalsieger MTV Stuttgart auswärts mit 3:0 abgefertigt. Der Weg des SC Potsdam führt kontinuierlich nach oben. Die 30-jährige Außenangreiferin Laura Emons, seit 3 Jahren wieder in Potsdam, spielte schon von 2009 bis 2012 für den Club.
Was ich schön finde, dass er immer noch so familiär ist wie damals, aber es ist alles viel professioneller geworden als damals. Allein schon die Halle und ja, das Management, das ist ja auch klar, ist jetzt eine lange Zeit, sind 13 Jahre, da hat jeder, glaube ich, gelernt und ja, jetzt können wir oben um die Titel eben mitspielen.
Ich bin erste Liga, um irgendwann mal deutscher Meister zu sein oder eben einen Titel im Pokal zu holen, das ist unser Ziel.
Sportdirektor Toni Rieger ist einer derjenigen, die verantwortlich sind für den Aufstieg des SCP. Seit 11 Jahren sucht er nach der richtigen Mischung im Kader aus jungen, talentierten und älteren, erfahrenen Spielerinnen. Ein schwieriges Unterfangen, denn der Club hat nicht so viel Geld zur Verfügung wie beispielsweise die Konkurrenz aus Stuttgart. Potsdam setzt auf die Jugend.
Wir spielen aktuell mit zwei Zuspielerinnen, die sind zwischen 20 und 23 Jahre alt. Ja. Wir haben mit Anastasia Shekulayev eine Mittelblockerin, die ist 18 Jahre, ja, die eine super Saison für ihr Alter spielt, muss man ganz klar sagen. Und wir hoffen natürlich, dass das sich in den Playoffs auszahlt, sozusagen.
Wenn es eng wird, kann die fehlende Erfahrung zum Problem werden. Wie im vergangenen Dezember bei der 1:3 Niederlage zu Hause gegen Stuttgart. Da versagten den Spielerinnen in entscheidenden Situationen die Nerven. Die Basis des Erfolgs bleibt dennoch die gute Nachwuchsarbeit. Bei den deutschen Meisterschaften der Juniorinnen und bei Jugend trainiert für Olympia landen die Volleyballerinnen aus Potsdam regelmäßig vorne. Seit 15 Jahren kooperiert der Club mit der Eliteschule des Sports, die sich gleich neben der Volleyballarena befindet. Optimale Trainingsbedingungen, einige Spielerinnen schafften von dort den Sprung ins Bundesliga-Team. Für die 13-jährige Annemarie Wiedmer ist der Weg noch weit.
Wir haben halt 8-mal die Woche, ja, Training, halt Vormittagstraining und Nachmittagstraining. Da ist es halt schon ganz schön anstrengend, macht aber auch Spaß und man lernt halt auch viel dazu.
Bei Heimspielen der Bundesliga-Frauen ist sie oft und gern Ballmädchen. Hier kann sie sich von ihren sportlichen Vorbildern etwas abgucken.
Wie die sich auf dem Spielfeld verständigen, die ganzen Zeichen und dann wissen, wie die Zuspielerin den Ball spielt, wann sie da sein müssen, das finde ich halt cool und das sieht man jetzt beim Einspielen nicht so doll. Sieht man halt mehr am Spiel.
The ball goes to the other side and it's coming back in one.
Ein weiterer Baustein für den Aufstieg des SC Potsdam in die Top 4 der Bundesliga ist der Trainer Guillermo Naranjo Hernandez, Spanier, seit bald 4 Jahren in der brandenburgischen Landeshauptstadt, davor unter anderem mit Stuttgart deutscher Pokalsieger. Gerade im taktischen Bereich hat er das Team enorm weiterentwickelt.
Al final no solo depende de ti.
Am Ende hängt es nicht allein von dir ab, sagt er im Interview mit dem Deutschlandfunk. Am Ende zählt das Geld. Mit Geld kaufst du bessere Spielerinnen, mit denen du besser spielst, ganz einfach. Gegen finanzkräftigere Gegner wie Stuttgart kannst du ein Spiel gewinnen, aber eine ganze Finalserie? Sehr kompliziert. Dennoch ist er überzeugt, Potsdam befindet sich auf einem guten Weg. Jahr für Jahr steige der Etat um 10-15%. Es ginge voran, sagt er, Schritt für Schritt. Der Trainer könnte auch an sich selbst arbeiten, denn am Spielfeldrand wird Guillermo Naranjo Hernandez mitunter zur Furie. Dann brüllt er die eigenen Spielerinnen, aber auch das Schiedsgericht lautstark an. Und die gegnerischen Teams profitieren von Strafpunkten. Kapitänin Laura Emons bleibt gelassen. Hin und wieder bräuchten sie einen solchen Push.
Also ich finde es auch nicht so toll, wenn man mich persönlich immer dann anschreit, aber das muss halt auch mal sein und dafür ist ein Trainer dann auch da und das ist in Ordnung. Er kann unterscheiden auf dem Spielfeld und was privat passiert und das finde ich halt super angenehm an ihm.
Der SC Potsdam geht als Geheimfavorit ins Meisterschaftsfinale. Spätestens nächste Saison soll es mit dem Titelgewinn klappen. Kern der Mannschaft plus Trainer bleiben zusammen, haben noch Vertrag bis 2023.
Benni, wir sind Potsdam!
Das war ein Beitrag von Wolf-Sören Treusch. Die Corona-Pause war für viele Freizeitsportler lang. Einige Sportarten waren nur eingeschränkt möglich und alleine konnten sich viele nach den ersten Monaten nicht mehr zum Sport aufraffen. Jetzt ist die Frage, wie kommen Menschen wieder hinein in eine Routine, die ihnen vor der Pandemie geholfen hat, regelmäßig Sport zu treiben. Darüber habe ich mit dem Sportpsychologen Ralf Brandt von der Uni Potsdam gesprochen. Erste Frage, ist die Pandemie und alle Belastungen, die da jetzt noch dranhängt, ein doppeltes Problem für die Motivation, wieder mehr Sport zu treiben?
Ich glaube durchaus, dass es eine herausfordernde Situation ist. Eine doppelte Schwierigkeit klingt gleich allzu dramatisch, weil vielen Menschen es doch dann wieder mit etwas Geschick und manchmal auch Glück gelingt, ihr Verhalten neu einzurichten oder Dinge wieder zu verändern, vielleicht sogar wieder an alte Gewohnheiten zurückzufinden. Sicherlich ist es so, dass die Pause lang war, und dass das Herausforderungen dann eben liefert. Aber es gibt da so ein paar Tricks und Kniffs, die sich auch leicht zusammenfassen lassen, mit denen man in alte Gewohnheiten wieder zurückfindet oder vielleicht sogar neue entwickelt.
Würden Sie sagen, dass wir vielleicht sogar gewisse Sportroutinen verlernt haben, die wir jetzt erstmal wieder greifen müssen?
Sportroutinen in dem Sinne, dass es um gewissermaßen diesen auslösenden Moment geht. Der Gedanke, an den man vormittags denkt, heute Nachmittag könnte ich zum Sport treiben gehen, wie man dann von diesem Gedanken tatsächlich in die Ausführung kommt. Diese Art von Routine, die muss ganz sicher wieder neu gelernt werden. Denn psychologisch gesprochen sind Routinen oder Gewohnheiten nichts anderes als Verhaltensweisen, die automatisch ausgelöst werden. Etwas besser erklärt, wenn Sie morgens aus der Haustüre gehen, sich auf Ihr Fahrrad schwingen und erst nach ein paar Minuten merken, dass es regnet, dann spricht es dafür, dass es sich um eine Gewohnheit gehandelt hat. Und diese Automatizität in der Auslösung des Verhaltens, das ist das, was wieder geübt werden oder trainiert werden muss.
Die Gefahr, die vielleicht viele auch sehen und warum sie sich vielleicht ja erstmal gar nicht so gut motivieren können, dass sie bei vielen Dingen denken, naja, jetzt muss ich möglicherweise wieder bei Null anfangen und diesen Dämpfer, den möchte ich mir nicht geben.
Da könnte ich aus Sicht des Sportpsychologen beruhigen. Denn wenn Verhaltensweisen überlernt werden, dann ist es ganz, ganz selten so, dass dort Erinnerungen oder Erfahrungen oder Skills, Fertigkeiten, die man einmal gehabt hat, tatsächlich gelöscht werden. Es ist eher so, dass durch die Nichtbenutzung verschiedener, ich nenne es Gedanken, Routinen oder Verhaltensweisen, so ein paar Verbindungen gekappt werden oder Verbindungen, die existieren, auf ausgeschaltet werden. Und insofern, es ist relativ einfach sogar, alte Gewohnheiten wieder zu wecken. Und die Zeitdauer, die dann benötigt wird, um in diese Gewohnheiten, die einige Zeit ruhen, wieder hineinzufinden, ist viel, viel geringer, viel kürzer als die Zeitdauer, die man kalkulieren sollte, um eine völlig neue Gewohnheit zu entwickeln.
Dann schauen wir doch mal darauf, was man vielleicht machen kann, was einem helfen kann. Ist zum Beispiel der Vereinssport mit festen Terminen und so einer Gemeinschaft, die man ja vielleicht auch schon mal hatte, ist das eine Motivationsspritze?
Für manche Menschen ganz sicher, nämlich vor allem eben für diejenigen, die ihr Sporttreiben gerne in Gesellschaft organisieren. Das ist nicht bei allen so. Es gibt eine Menge Menschen, die gehen deshalb zum Laufen, weil sie dann endlich mal nicht sich mit anderen Menschen unterhalten müssen, sondern allein sein können. Aber eben für diejenigen, die Gesellschaft als wichtiges Element in ihrem Sporttreiben begreifen, also die auch Sport treiben, um andere Menschen zu treffen, ist dann eben der feste Termin, der sich über ein gemeinsames Training im Sportverein liefert, dort eine geradezu ideale Starthilfe, eben weil einem diese von außen gesetzte Verbindlichkeit, die anfangs sicher nicht noch eben bewusst erkannt und wahrgenommen werden muss, dann dabei hilft, wieder in diese automatische Auslösung von Routinen zu kommen. Das heißt, Dienstagabend, 17.30 Uhr, da muss man gar nicht zweimal überlegen. Man geht um 17 Uhr aus dem Haus, weil man dort sein möchte.
Und wäre es ansonsten einfach ratsam, ich sage es jetzt mal plakativ, so eine Art Politik der kleinen Schritte zu machen, also erstmal nicht zu große Ziele setzen?
Ich würde sogar denken, das ist die geheime Agenda hinter jeder gut gemachten Intervention zur Verhaltensänderung. Gerade beim Sporttreiben ist es ja so, dass Menschen, die möglicherweise schon lange wissen, dass sie körperlich aktiv sein sollten, aber das irgendwie nicht hinbekommen, dann, wenn sie sich endlich dazu durchgerungen haben, dermaßen hoch motiviert sind, dass sie sich Aufgaben stellen und Herausforderungen nehmen oder in einer Geschwindigkeit zum Joggen in den Wald gehen, die sie definitiv überlasten wird. Das heißt, diese ganz, ganz große Motivation, die führt häufig dazu, dass die Menschen sich viel zu hohe Ziele setzen. Und insofern ist die Strategie der kleinen Schritte nicht nur dem Bauchgefühl nach vernünftig, sondern exakt das, was einem Psychologinnen und Psychologen, Sportwissenschaftlerinnen und Sportwissenschaftler zum Einstieg zum Entwickeln neuer Gewohnheiten sogar raten würden.
Okay, dann haben wir jetzt praktisch das Formale. Können wir das auch nochmal inhaltlich irgendwie greifen? Also welche Ziele kann man sich denn setzen?
Wenn es um das Thema Bewegung und Sport geht, in dem Sinne, dass man nicht bereits Experte, Expertin in Anführungszeichen in der Sportart ist, dann ist das erste Ziel zunächst einmal das, dass man für sich herausfindet, welche Art von Sport und Bewegung taugt mir denn. Es gibt nicht so etwas wie die ideale Sportart, mit der man definitiv sich und seine Gesundheit etwas Gutes tut, sondern es gibt unzählige Varianten, sportlich aktiv zu sein. Und gerade wenn man sich neue Gewohnheiten aneignen möchte, dann ist es sehr gut, investierte Zeit ein bisschen nach rechts und links zu schauen, verschiedene Angebote auszuprobieren, die einem dann eben unter Umständen mehr oder weniger Spaß machen. Das heißt, die Auswahl der Aktivität wäre das erste Ziel. Ich möchte ein paar Dinge ausprobieren. Das zweite Ziel, gerade wenn es um die Entwicklung von Gewohnheiten geht, ganz, ganz entscheidend, man muss auch ein bisschen ausprobieren, zu welchen Tageszeiten und oder an welchen Tagen eben einem diese Aktivitäten besonders gut in Kram passen. Und das ist ja ganz, ganz naheliegend, dass es Zeiten gibt, in denen hektiken wir von der einen Stelle zur nächsten. Und da dann auch noch etwas Neues dazwischen zu packen, ist eigentlich fast schon in der Planung zum Scheitern verurteilt. Und deswegen eben das zweite Ziel wäre dann, sich selber zu überprüfen, welches sind denn die Tage und die Uhrzeiten, auf die ich mich selbst committen kann, die mir jetzt eben nicht noch zusätzliche Probleme in meinen Alltag bringen und den Alltag hektischer machen, also vielleicht eh schon ist, sondern die gut zu mir und in meinen Alltag passen.
Ist es möglicherweise so, dass wir als Erwachsene uns da manchmal das Spielerische nicht so erlauben, was uns vielleicht motivieren würde?
Ich glaube, damit treffen Sie einen Punkt und da würde ich Ihnen sogar zustimmen. Es ist gerade, wenn es um Gesundheitsverhaltensweisen geht, und da ist jetzt Sport und Bewegung ja ein sehr wichtiges, da weiß ja jeder, dass es nur vernünftig wäre, regelmäßig körperlich aktiv zu sein und das am besten auch eine bestimmte Zeit lang durchzuhalten. Also mindestens 30 Minuten soll es sein und dann noch mindestens mehrere Male per Woche. Und all dieses Planen müssen und vielleicht auch das wild entschlossene Planen wollen, von wegen ich schaffe das jetzt, mag in der Tat dazu führen, dass dieses Spielerische und ich probiere das jetzt mal aus und wenn es nicht funktioniert, dann spiele ich halt mal mit dem Nächsten. Das leuchtet mir durchaus ein, dieses Sprachbild, also ich würde Ihnen da gern zustimmen. Dürfte ich eine Sache noch ergänzen? Das ist jetzt letztlich der Schwerpunkt, mit dem wir uns lange beschäftigen schon und in dem international jetzt einfach der Zug abgeht dort, nämlich gerade bei der Auswahl, so welche Aktivität wähle ich denn jetzt, ist kalte Rationalität ein schlechter Ratgeber. Das heißt, man gelangte in der Forschung in den vergangenen 10 Jahren immer näher zu dem Punkt hin, an dem man heute sagen würde, entscheidend ist, dass man eine Art von Bewegung oder Sporttreiben für sich findet, die man während der Aktivität, also während des Sporttreibens klasse findet, die positiven Affekt vermittelt. Was ganz schwer funktioniert, ist, dass man sich zum Joggen in einem bestimmten Tempo- oder Pulsbereich zwingt und währendessen denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das fühlt sich jetzt gar nicht mehr gut an. Es ist fast egal, wie man das, was man getan hat, im Nachhinein beurteilt. Also nach dem Motto, die Zufriedenheit nach dem Sport, dass man es geschafft hat, die bindet wesentlich schlechter an das Verhalten als die Gefühle während des Sporttreibens, die erlebt werden, eben während man aktiv ist. Und das wäre dann noch so ein ganz wichtiger Ratschlag, den ich ganz gerne geben würde.
Der Sportpsychologe Ralf Brandt am Ende von Sport am Sonntag. Mein Name ist Marina Schweitzer. Tschüss.